Ja, ich möchte tatsächlich mit euch heute, also das ist so ein bisschen ein Herzensthema von mir. Also es gibt ja so gewisse Themen und die bewegt man selber so ganz oft. Und das Thema ist sicherlich ein Herzensthema von mir, weil es eine Sache ist, die mich ja schon die letzten Jahre immer wieder beschäftigt. Vielleicht geht es manchen von euch auch so. Aber ich habe jetzt gemerkt, in den letzten Wochen wurde das nochmal so ein bisschen verstärkt durch diese ganze Situation, Corona. Ich will eigentlich dieses Wort nicht immer ständig sagen müssen. Aber es hat doch was damit zu tun, weil man einfach merkt, dass Beziehung und Gemeinschaft zu kurz kommen, oder? Also das ist einfach so, auch mit Online-Angeboten und so weiter. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ich fühle mich dann nicht so verbunden mit den Leuten, die ich auf dem Bildschirm sehe. Aber es ist vielleicht auch Typsache, manche finden das ganz gut. Aber ich glaube, wir merken alle, dass Beziehungen, die wir hatten oder die wir haben, irgendwie drunter gelitten haben, oder? Also unter dieser Situation. So, man hat seinen Ehepartner oder das Umfeld, in dem man lebt, so schon noch, aber so alles, was darüber hinaus ist, ist einfach schwierig oder ist halt getrübt, so ein bisschen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Also mir ging es so, wenn ich jetzt zurückschaue vor einem Jahr, am Anfang habe ich ehrlich gesagt diese Ruhe erstmal genossen. Ne? Also ich bin vom Typ her nicht total menschenorientiert, ich bin eher so ein bisschen sachlicher orientiert. Und da habe ich das irgendwie genossen, so mal kurz ein bisschen Ruhe. Nur mein kleiner Umfeld, dann konnte man sich mal nur mit den Kindern beschäftigen und nicht noch mit anderen Leuten oder anderen Menschen, aber irgendwann habe sogar ich gemerkt, dass diese soziale Isolation, von der man ja so viel spricht, uns nicht gut tut. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Der Frank hat schon gesagt, wir sind halt Gemeinschaftswesen. So sind wir geschaffen. Keiner von euch ist als Einzelgänger geschaffen worden. Es sollte ja solche geben, die ganz alleine in der Wildnis irgendwo. Aber eigentlich von unserer Grundanlage her sind wir einfach nicht so gemacht. Wir brauchen einander. Und ich habe es ja immer gerne in meinen Predigten von irgendwelchen Studien, ich finde, das betont es dann nochmal, obwohl wir ja gelernt haben, es gibt Studien inzwischen über alles und alles kann bewiesen werden. Aber es gibt tatsächlich eine Studie über Freundschaften und die hat anscheinend bewiesen, und das, denke ich, können wir auch alle bejahen, dass Freundschaften wichtig sind für unser psychisches Wohlbefinden. Ich glaube, das merkt jeder, oder? Wenn er so einen richtig guten Nachmittag mit einer Person hatte, die er mag und der andere mag mich auch und man tauscht sich aus, man kann sich mitteilen, dann tut es einen gut. Und diese Studie sagt sogar, es ist sogar gut für unser physisches Wohlbefinden, also für unser körperlichen Zustand. Da hieß es, Einsamkeit ist genauso schädlich wie Rauchen. Also wenn du so einsam bist und auch noch raus, das ist ganz schlecht. Aber Freundschaften tun uns gut. Und wir haben uns, denke ich, alle in den letzten Monaten etwas oder immer mal wieder zurückgezogen in unseren eigenen vier Wänden. Und Stay Home war das große Motto, da es einfach schwierig war, Gemeinschaft zu leben. Und das habt ihr, denke ich, auch gemerkt in unserer Gemeinde. Die Kleingruppenarbeit, die so richtig Fahrt aufgenommen hat, die wurde plötzlich auf Pause gedrückt. Und es findet da nur sehr begrenzt etwas statt. Aber mir ist so gekommen in den letzten Tagen, als ich darüber immer wieder nachgedacht habe, dass eines doch eigentlich immer gegangen wäre oder geht, nämlich das Treffen mit einer Person. So, das war nie verboten, ist doch gut, oder? Also, vielleicht hast du das auch schon gemacht, hast dich regelmäßig mit einer Person getroffen oder hast irgendeine Freundschaft, irgendeine Beziehung, die du trotzdem pflegen konntest. Dann möchte ich dir herzlich gratulieren, weil ich habe das selber nicht so geschafft. Aber deswegen ist eben mein Thema heute Morgen zweisam statt einsam. Da steht zweisam statt einsam. Und es geht heute um diese Zweierschaft oder diese Freundschaft zu zweit. Ich möchte es heute mal ganz groß fassen, ne? Einfach um dieses Zweisamkeit. Und Damit meine ich heute nicht die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen so Zweisamkeit, da verstehe ich immer, ich habe Zeit mit dem Daniel, so, ne? Das ist Zweisamkeit, darum soll es heute nicht gehen, sondern eben um das Thema Freundschaft oder auch Zweierschaft. Und es kann auch sein, dass wir uns in den nächsten Wochen mehr mit diesem Thema beschäftigen, da schauen wir einfach mal. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn ich das so reflektiere, das Thema Freundschaft in meinem Leben, so, wie habe ich Freundschaft empfunden, dann muss ich sagen, als Kind war das voll normal, eine Freundin zu haben, oder? Man wusste ganz genau, das ist meine beste Freundin. Und das war irgendwie auch wichtig für einen, dass man das definiert hat. So, das ist meine beste, das ist meine zweitbeste Freundin und dann habe ich noch die Freundinnen und zusammen sind wir eine Clique. So, und das hat sich dann durch die ganze Schulzeit und dann plötzlich fällt es runter. So, dann geht jeder seinen Weg, dann hat man noch Kontakt oder halt auch nicht, dann hat man irgendwie neue Kontakte, aber ist man wirklich befreundet oder ist man halt nur so bekannt. Also ich fand, als Kind ist es total klar. Und ich finde, wenn ich jetzt meine Kinder an, gerade unsere Große, die Liara, für die ist auch wichtig, sie hat eine beste Freundin. Das ist ihre beste Freundin. Und dann hat sie noch andere Freundinnen. Und für sie ist es klar. Und ich finde es deswegen auch sehr traurig eigentlich, dass auch in dieser Corona-Zeit das selbst für Kinder schwierig ist, so zu definieren, weil sie einfach weniger Kontakte haben zu Kindern oder manche gar nicht mehr andere Kinder sehen. Also selbst für Kinder ist es schwierig geworden. Und ich denke auch, je älter man wird, desto schwieriger ist es, Freundschaften neu zu knüpfen. Und eben nicht nur eine Bekannte zu haben, die um die Ecke wohnt oder so. Und es ist auch schwierig, Freundschaften zu halten. Vielleicht geht es euch auch so. Ich bin so ein Typ, ich bin ganz schlecht in Kontakt halten. So, bei mir ist echt aus den Augen, aus dem Sinn, muss ich echt sagen. Und ich muss mir das richtig vornehmen, mich bei Leuten zu melden, die ich nicht mehr so viel sehe oder Freundschaften zu pflegen. Da bin ich echt richtig schlecht drin. Und ich merke, das hat einfach mit meinem Alltag zu tun. Man ist irgendwie so, man hat doch was zu tun. Also das ist, ne? Aber ich bin mir absolut sicher, dass egal in welchem Alter wir sind, in Freundschaft etwas absolut Wertvolles drinsteckt. Und ich möchte auch fast sagen, etwas absolut Notwendiges. Und dazu möchte ich am Anfang mit euch, ganz am Anfang der Bibel, schauen. Und mich fasziniert immer wieder die Schöpfungsgeschichte, weil da irgendwie ganz viel drinsteckt, wie wir geschaffen worden sind und was so unsere DNA ist als Mensch. Weil da lesen wir, dass Gott den Menschen von Anfang an eben nicht als Einzelgänger geschaffen hat. Und ich finde es so eindrücklich, dass wir dort lesen, dass Gott eine perfekte Welt schafft. So das Paradies. Alles ist in Harmonie. Er schafft eine wunderschöne Umwelt mit Pflanzen, Tieren, Meeren, Berge, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und über alles spricht Gott sein Gut aus. Es ist richtig gut. Und dann schafft er sogar noch den Adam und er sagt, es ist sehr gut. Sehr gut ist es. Und man hat ja die Vorstellung, und so war es ja auch, das Paradies war einfach perfekt. Es war perfekt. Keine Sünde war da, keine Fehler, keine Umweltverschmutzung. Alles war perfekt. Und trotzdem sagt Gott über eine Sache, dass sie nicht gut ist. In einer perfekten Welt ist etwas nicht gut. Und da lesen wir in 1. Mose 2, Vers 18, und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Mich hat es irgendwie angesprochen, in einer perfekten Welt ist etwas nicht gut, wie kann denn das sein? Aber Gott hat sich dabei etwas gedacht, er schuf den Menschen in dem Wissen, dieser Mensch braucht ein Gegenüber, und zwar ein menschliches. Obwohl die Beziehung mit Gott auch perfekt war. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, wie in was für eine Beziehung Adam mit Gott gelebt hat. Also davon können wir nur, glaube ich, träumen. Also direkt, und man hört, was Gott sagt und man ist ihm ganz nah. Und trotzdem braucht Adam die Eva. Ist doch interessant, oder? Also ich finde das furchtbar interessant. Wir brauchen einander, weil unser ganzes Sein, unsere DNA, die Gott in uns hineingelegt hat, darauf ausgelegt ist, dass wir ein Gegenüber haben. Und natürlich, das kann sich beziehen auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Das wird dann ja auch immer mit Adam und Eva ist halt Mann und Frau. Aber nicht nur und nicht nur ausschließlich. Wir haben grundsätzlich das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und zwar jeder, auch sachorientierte Menschen. Und wir haben ein Bedürfnis nach Freundschaft mit anderen. Ich selber wurde ehrlich gesagt dadurch schon auch angesprochen. Das sind ja so Sachen, ach, das wissen wir doch, ne? Also das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Aber wenn ich das dann immer so reflektiere für mein alltägliches Denken und für meinen Alltag, dann merke ich etwas anderes. Nämlich, dann merke ich ganz oft, dass es als Stärke gezählt wird, wenn man was alleine schafft. Also so geht es mir. Wenn Leute mich sehen als die Frau, die hat 3 Kinder, die hat einen super Haushalt, alles ist sauber, der Garten sieht top aus. Also so ist es nicht, ne? Aber was so wirkt. So, die kriegt alles gebacken und ach, ihr Mann, ja, der arbeitet ja, der hat gar keine Zeit, ihr zu helfen. Und dann hat sie noch Zeit, sich hier zu engagieren in der Gemeinde und dann ist sie auch noch im Elternbeirat und dann hat sie auch noch Zeit, sich persönliche Zeit für sich selber zu nehmen. Ne? Und wenn man sowas hört, denkt man, ja, das ist eine starke Persönlichkeit, oder? Denkt man, ja, das ist voll super, wie die das alleine schafft. Und das loben wir hoch, wenn jemand alleine was schafft. Aber eigentlich, man selber merkt, man kann es ja gar nicht. Ne? Also das wirkt dann immer so toll und so stark. Aber wir sind gar nicht als Einzelkämpfer geschaffen. Und wir sind gar nicht so geschaffen, dass wir ohne Unterstützung auskommen. Und oft denke ich selber von mir, ich muss das alleine schaffen. So, die anderen schaffen das auch alle alleine. Ist natürlich nicht so. Aber das wird immer so betont. Und mich hat es sehr angesprochen, dass Gott sagt in diesem Bibelvers, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und dieses Wort Hilfe, da habe ich ein bisschen nachgeschlagen, was das denn bedeutet. Dieses Wort Hilfe bedeutet nicht so eine nette kleine Hilfe, ah, noch so eine kleine Unterstützung, sodass es nicht ganz so langweilig ist oder nicht ganz so schwer, so nach dem Motto, wenn meine Kinder kommen und mir sagen, sie wollen mir helfen in der Küche. Vielleicht weiß jemand, wie das ist mit deinen Kindern. Das ist schon nett, aber es ist nicht wirklich eine Hilfe, sondern es ist eigentlich mehr Arbeit. Das ist nicht gemeint, wenn davon Hilfe die Rede ist, sondern dieses Wort wird hauptsächlich verwendet, wenn in dem Psalmen die Rede davon ist, dass Gott der Helfer ist und rettend eingreift. Also so richtig aus dem Schlamm ziehen, ne? Also wirklich lebensrettend eingreift und beisteht. Diese Hilfe, die der Mensch, erste Mensch kriegt, ist also nicht nur so ein nettes, ich habe mal aufgeschrieben, nice to have, vielleicht kennt ihr den Begriff, ist ganz nett zu haben, brauchst aber eigentlich nicht wirklich. So, das ist damit nicht gemeint, sondern es ist was absolut Wichtiges und Entscheidendes. Wir alle sind ergänzungsbedürftig und hilfsbedürftig. Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Und es ist keine Schwäche, sondern wir sind halt so gemacht. So hat Gott sich das ausgedacht. Er hat uns so geschaffen, dass wir diese Hilfe, diese Unterstützung und ab und zu auch diese rettende Hilfe von einem anderen Menschen brauchen. Von Gott ja sowieso, ne? Aber von einem anderen Menschen brauchen. Und das war sogar schon so ein Paradies. Also das sprengt mein Denken. So, also ich bin mir absolut sicher, dass Freundschaften ein Geschenk und eine Erfindung von Gott sind und dass sie uns in allen Bereichen gut tun, psychisch, physisch, habe ich schon gesagt, und auch geistlich. Dass wir geistlich weiterkommen können, wenn wir uns mit anderen austauschen, wenn wir uns öffnen. Und ich habe euch noch eine Bibelstelle mitgebracht, das ist auch so eine typische Trautext-Bibelstelle, ist aber eigentlich gar nicht die Rede von Mann und Frau, aus Prediger 4, kennt ihr auch alle. 2 haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können sich 2, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, einander wärmen. Doch wie kann einer, der allein liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Und ich finde es so eindrücklich, in dem Bibeltext wird klar, wir erleben Niederschläge, ja, wir fallen hin. Das ist halt normal in dieser Welt. Wir haben auch eine kalte Nacht, wir erleben Kälte um uns herum und wir werden auch angegriffen, wir stehen in Kämpfen. Aber wie gut ist es da und wie notwendig, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass wir jemand haben, der uns aufhilft. Und heute Morgen möchte ich über zwei Frauen noch sprechen. Und ihr habt schon gelesen in diesem ersten Bild über Maria und Elisabeth. Und mich fasziniert immer wieder diese Beziehung zwischen den Frauen. Und es gibt so bestimmte Persönlichkeiten in der Bibel, da würde ich mir wünschen, dass da mehr drinstehen würde. Vielleicht geht es auch so, euch auch manchmal so. Da ist halt ein Name, der fällt öfter. Aber eigentlich, die hätte ich mal gern kennengelernt. Und so geht es mir mit diesen zwei Frauen auch. Die Bibel berichtet uns ja nicht von sehr vielen Freundschaften, sondern das sind einzelne Beziehungspaare, Freundschaftspaare, die wir sehen. Aber ich finde, dass diese sehr aussagekräftig sind. Und deswegen, ich habe auch gedacht, passend zum Muttertag passt es ja irgendwie auch, über zwei Mütter uns Gedanken zu machen. Maria und Elisabeth. Und diese zwei Frauen, ich finde, da findet man eine ganz große Gemeinsamkeit und sicherlich auch ganz viele Unterschiede. Ich denke, ihre größte Gemeinsamkeit ist sicherlich ihre besondere Schwangerschaft, oder? Für beide war diese Schwangerschaft, diese Erlebten und ihr erstes Kind etwas absolut Außergewöhnliches und Besonderes. Es war ein Wunder, etwas Übernatürliches für beide. Elisabeth war die Ältere von beiden. Wir wissen jetzt nicht genau, wie alt sie war, fortgeschrittenen Alters. Kann alles sein, oder? Als ich so ein bisschen gegoogelt habe, hat da jemand geschrieben, ja, fortgeschrittenen Alter ist 30. Da dachte ich schon, was? Aber gut. Ich habe so gedacht, ich identifiziere mich mehr mit Maria, aber obwohl die ja auch so, naja, ist egal. Auf jeden Fall war Elisabeth die Ältere von beiden. Und sie hatte sich jahrelang gewünscht, ein Kind zu bekommen, aber es hat nach vielen, vielen, vielen Jahren nie geklappt, dass sie schwanger geworden ist. Und sie hatte natürlich auch einen Ehemann, den Zacharias, der war ein Priester. Und gemeinsam waren sie mit Gott unterwegs. Und ich weiß nicht, wie oft sie gebetet haben, dass Gott ihnen ein Kind schenkt. Ich glaube, das konnte man wahrscheinlich nicht zählen, wie viele Jahre sie oder wie oft sie dafür gebetet haben. Und jetzt berichtet die Bibel uns von einem ganz außergewöhnlichen Ereignis, und zwar an einem ganz gewöhnlichen Tag. Das plötzlich passiert etwas Außergewöhnliches. Zacharias geht in den Tempel, um seinen Dienst da zu verrichten, und da erscheint ihm plötzlich der Engel Gabriel. Und ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte. Er sagt ihm oder verheißt ihm, dass Gott ihre Gebete erhört hat und dass seine Frau Elisabeth bald schwanger werden würde. Und ich kürze das jetzt ab. Das passiert tatsächlich. Elisabeth wird schwanger und in ihrem Bauch wächst ein Kind heran. Und wir wissen, wer dieses Kind war, nämlich Johannes der Täufer. Also auch noch ein besonderes Kind und ein besonderes Kind mit einer besonderen Berufung. So, und da ist Maria. Marias Empfängnis und ihre Schwangerschaft, das ist ja auch so mind-blowing, wie man sagt, ne? Also, das sprengt unser Denken. Ihr Alltag und ihre Lebenswelt, kann ich mir vorstellen, war doch aber irgendwie anders, weil sie einfach viel, viel, viel jünger war. So, manche gehen davon ja aus, dass sie vielleicht 12 oder 13 war. So, jetzt stellt euch mal vor, so ein Teenager-Mädel und Elisabeth. Und lass Maria auch nur 18 sein, ist ja egal. Auf jeden Fall war ein großer Altersunterschied zwischen den beiden. Und trotzdem haben sie diese Gemeinsamkeit. Und auch Maria hat einen ganz gewöhnlichen Tag, ist wahrscheinlich zu Hause gerade, denkt vielleicht an ihren Verlobten, an den Josef. Und plötzlich erscheint ja auch der Engel Gabriel. Und er hat für sie auch eine ähnliche Nachricht. Er hat irgendwie in dieser Zeit viele Schwangerschaften verkündet, der Engel Gabriel. Und er sagt auch zu ihr, ja, du wirst schwanger werden. Und das noch nicht mal auf natürliche Art und Weise, sondern wir lesen in Lukas 1, ab Vers 35, der Engel antwortete. Also Maria fragt dann, wie soll das geschehen? Ich weiß von keinem Mann und so. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Ich frage mich immer, wie es Maria gegangen ist. Also was geht bei jemandem ab, der so eine Nachricht kriegt? Also ich bin mir absolut sicher, dass an diesem Tag ihre Welt komplett auf den Kopf gestellt worden ist. Alles, was sie sich ausgedacht hat, wie ihre Zukunft aussieht oder wie auch immer, es wurde irgendwie alles ausgelöscht und neu geschrieben für sie. Nicht nur, dass sie plötzlich schwanger ist, ohne dass sie mit einem Mann zusammen war, sondern sie soll auch noch den Sohn Gottes zur Welt bringen. Also ich weiß nicht, was Maria da durchgemacht hat gedanklich. Ihr kennt den Bibeltext alle, da bin ich mir ganz sicher. Und ich habe ihn auch schon oft gelesen. Aber dieses Mal habe ich mir tatsächlich eine Frage gestellt, die habe ich mir noch nicht so oft gestellt. Und zwar, warum erzählt der Engel Gabriel denn eigentlich von Elisabeth? So, jetzt verkündet er ihr die Nachricht mit der Schwangerschaft und du trägst den Sohn Gottes und dann sagst du, ach so, und Elisabeth ist übrigens auch schwanger. So, ne, das ist ja die Nachricht und ich habe mich gefragt, ja, warum macht er das denn eigentlich? Wäre mal interessant, sich darüber auszutauschen. Warum erzählt der Engel von Elisabeth, ich habe es jetzt mal so gedeutet, dass Maria das als einen klaren Hinweis und Fingerzeig von Gott versteht? Nämlich, wir lesen ja in den nächsten Versen, was sie mit dieser Information macht. Und da lese ich die nächsten Verse, dann ab Vers 38. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Das ist auch eine Predigt an sich wert. Ne? So, wir lesen aber weiter. Darauf verließ der Engel sie. Einige Tage später beeilte sich Maria ins Bergland von Judäa zu kommen, in die Stadt, in der Zacharias lebte. Und gerade dieser letzte Satz, finde ich schon faszinierend. Da ist diese Maria, die kriegt diese Botschaft und dann kriegt sie diesen Hinweis, ja, die Elisabeth, die ist auch schwanger und das ist auch was ganz Besonderes und da hat Gott auch ein Wunder getan. Und dann heißt, Maria beeilte sich, dahin zu kommen. Wo jetzt genau Zacharias und Elisabeth gelebt haben, das habe ich jetzt nicht, ich habe es nicht rausfinden können. Ich meine, da steht ins Bergland von Judäa, irgendwo im Gebirge, sage ich jetzt mal in Judäa, da gibt es ja viele Hügel und Berge. Und ich versetze mich dann ja immer gern in die Lage von jemandem. Und ich dachte dann so, ja, also ich bin, in letzter Zeit bin ich ein bisschen auf den Geschmack von Wandern gekommen. Ich mag das so draußen, die Bewegung. Und jetzt sind die Kinder ja auch ein bisschen älter, dass sie auch mal ein paar Kilometer mitmachen. Aber wenn ich mich jetzt in die Lage von meiner Frühschwangerschaft versetze, da hatte ich echt keine Lust auf Bewegung. Ich weiß nicht, vielleicht kann sich irgendjemand noch an seine Schwangerschaft erinnern. Also von dem her kann ich das verstehen, dass Maria sich ganz schnell beeilt hat, bevor die ersten Übelkeits- und Müdigkeitssymptome über sie kamen. Aber Maria scheint es wohl sehr wichtig gewesen sein, Elisabeth jetzt zu besuchen. So, sie hat sich beeilt, dahin zu kommen. Und sie hat sicherlich ein inneres Drängen gespürt. Sie will jetzt da, sie will bei dieser anderen Frau sein. So, und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie erst einmal rauskommen musste aus diesem Ganzen, ja, was so über sie hineingebrochen war. Sie brauchte einen Ort der Ruhe, um alles verarbeiten zu können. Sie brauchte ein Gegenüber, mit dem sie sich austauschen konnte. Und Josef war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt einfach die falsche Person. So, sie brauchte eine Freundin, die sie verstand, die in der Welt der Frauen eben auch gedacht hat und die sie ermutigen konnte. Und Maria wusste garantiert, dass sie jetzt echt in einer komplizierten und verzwickten Situation war. Weil sie wusste, schwanger, mein Bauch wird wachsen, ich bin nicht verheiratet. Da werden ganz viele Fragen auftauchen, ganz viele Menschen werden sie verurteilen. Und dann war ja noch der Josef da, da wusste sie ja auch nicht, dass Gott ihnen da so eine persönliche Nachricht noch zukommen lassen würde. Das heißt, sie musste erst einmal persönlich und geistlich gestärkt werden, um mit dieser ganzen Situation überhaupt umgehen zu können. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie dies erfuhr in den nächsten Monaten. Nämlich, wir lesen davon, dass Maria ganze 3 Monate bei Elisabeth war. 3 Monate lang. Und ich bin mir sicher, sie hat diese Zeit gebraucht. Ich habe euch schon gesagt, ich würde so gern wissen, wie das aussah mit den zwei, wie die ihre Beziehung gelebt haben. Aber ich bin mir sicher, dass Maria zu Elisabeth geht oder dass Gott sie sogar hingeschickt hat durch diesen Hinweis von dem Engel Gabriel, weil sie es absolut brauchte. Sie brauchte eben diese Freundin, die sie in den ersten Wochen der Schwangerschaft begleitet. Und ich finde es so sympathisch, dass Gott es so gemacht hat, dass Elisabeth, die war ja schon im 6. Monat, ne? Das heißt, die wusste ja noch frisch, wie das war, schwanger zu sein, also frisch schwanger zu sein. Und sie hatte diese Erfahrung und konnte Maria dort begleiten. Und darüber hinaus war Elisabeth natürlich viel reifer. Sie war eine viel reifere Frau mit viel mehr Erfahrung, mit viel mehr Weisheit. Und diese Frau, Elisabeth, konnte Maria helfen. Maria konnte mit Elisabeth bestimmt darüber reden, über ihre Söhne, was für Berufung Gott über sie ausgesprochen hat und wie man damit als Mutter umgeht. Elisabeth konnte ihr Kraft für die kommende Zeit geben. Sie konnte ihr bestimmt auch viele Tipps und Ratschläge zum Thema Ehe geben. Sie war 3 Monate bei einem Ehepaar und konnte sehen, wie leben die ihre Beziehung. Und was kann sie daraus lernen? Sie brauchte ein geistliches Vorbild. Und ich bin mir sicher, dass Maria in diesen 3 Monaten sehr geprägt worden ist von Elisabeth. Aber ich glaube, es war nicht nur eine gute Situation für Maria. Ich finde Freundschaften, wenn sie gut laufen, dann ist es immer Win-Win, oder? Dann ist es immer beidseitig, dann ist es nicht nur einseitig. Maria geht auch zu Elisabeth oder Gott schickt sie zu Elisabeth, weil Elisabeth es, glaube ich, auch brauchte. Eine junge, erfrischende Hilfe, die vielleicht nicht gerade so einen dicken Bauch hatte, sondern auch mit anpacken konnte, eine Frau zum Reden, die bestimmt aufgrund ihres Alters ganz andere Gedanken hatte und Vorstellungen vom Leben, aber die sie ebenso begleitete und ermutigte, mit der sie ihre Ängste teilen konnte, ein Kind zu bekommen und zu erziehen und jemand, der sie einfach verstand, weil sie halt auch eine Frau war. Und ich bin mir ganz sicher, beide waren ein Segen und beide wurden gesegnet. Diese Win-Win-Situation. Und das ist auch für mich der Inbegriff einer guten, von Gott gegebenen Freundschaft. So, Maria und Elisabeth, das ist für mich eine echt interessante Beziehung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr in solchen Beziehungen lebt. Also jeder hat ja auch einen anderen Zugang zu dem Thema Freundschaft. Aber ich bin mir sicher, dass jeder sich, wenn er das nicht schon hat, eigentlich wünscht. So jemand Enges, mit dem man sich austauschen kann. Eine Freundschaft, wo wir den anderen segnen und wo wir gleichzeitig Segen empfangen. Eine Freundschaft, wo wir offen sein können, uns austauschen können und so weiter. Und die Beziehung gerade von Elisabeth und Maria, die ermutigt mich total, dass man noch nicht mal gleich alt sein muss. Also mir ging es eigentlich jahrelang so, dass ich Freundschaft, ich konnte mir nur vorstellen mit Leuten, die so alt sind wie ich. Also alles andere waren für mich die Freundin meiner Mutter oder so. Ne? Also das war, vielleicht liegt es auch daran, dass man älter wird, ich weiß es nicht. Aber diese Beziehung von Elisabeth und Maria zeigt mir, dass es auch anders geht. Also man kann sicherlich auch Freundinnen haben im gleichen Alter, aber eben nicht nur. Und ich persönlich empfinde es als total wertvoll, mich mit Frauen auszutauschen, die älter sind als ich. Weil ich dann ganz oft denke, die sind schon durch meine Phase, sind die schon durch. Die wissen noch, wie es war, aber die haben trotzdem noch mal ein bisschen Abstand und sehen es aus einer anderen Perspektive. Entweder sagen, ja, ist nicht so schlimm, kenne ich, so, oder sagen, ja, das weiß ich noch ganz genau und ich habe das und das. Man kann so viel Weisheit und so viel Rat auch rausholen aus solchen Beziehungen. Und ich empfinde es genauso als wertvoll, mich mit Frauen auszutauschen, die jünger sind als ich. Ganz oft empfinde ich mich dann gar nicht so viel älter. Ich weiß nicht, ob das so bleibt. Also wenn ich mich mit 20-Jährigen austausche, dann denke ich, ich bin ja gar nicht so viel älter. Aber für die bin ich wahrscheinlich viel älter. aber man fühlt sich nicht so alt, oder? Geht es euch auch so? Ich weiß nicht. Aber ich sehe dann trotzdem, dass die Ansätze einfach noch anders sind. Da träumt man vielleicht noch große Träume. Ist vielleicht manchmal auch ein bisschen naiv noch, aber erfrischend naiv. Und man hat vielleicht dadurch die Ermutigung, seinen Blick weiter zu öffnen, ne, und nicht nur so seinen Hausgarten zu sehen, sondern irgendwie weiter zu träumen. So, deswegen möchte ich euch gern oder uns ermutigen, du kannst für jemanden, der jünger ist als du, eine Elisabeth sein. Und das ist so wertvoll. Oft denkt man ja, wenn man älter ist, geht mir tatsächlich auch schon so, ich bin für die Jüngeren total uninteressant. So, für die bin ich halt die Mami mit den drei Kindern. So, ne? Aber diese Geschichte zeigt mir einfach, was für ein Schatz da eigentlich drin sein kann, jemanden zu begleiten oder sich mit jemandem auszutauschen, ne, wo man voneinander lernen kann. Und du kannst auch für jemanden, der älter ist als du, eine Maria sein. Vielleicht noch mal was, eine andere Perspektive mit reinbringen. Und für die Männer gilt es, ihr Männer müsst euch übersetzen, wisst ihr. Ne? Ich habe jetzt keine männlichen Namen ausgesucht. So, das heißt, wenn wir uns danach sehnen, Freundschaften größer werden zu lassen in unserem Alltag, oder wenn du denkst, ja, ich habe schon auch diese Sehnsucht, eine Freundschaft zu haben oder einen Kontakt zu intensivieren, dann weite mal deinen Blick. Dann guck mal nicht nur in deiner Altersgruppe, sondern vielleicht will Gott dir auch was anderes schenken. Und ich habe viel gesagt und ich habe aber trotzdem einen Merksatz mitgebracht. Das ist ein ganz einfacher und das ist auch nichts Neues. Aber wenn du dir vielleicht merken willst, was eigentlich mein Punkt war heute Morgen. Und zwar heißt dieser Merksatz, du brauchst einen anderen, ein anderer braucht dich. Ganz einfach, oder? Also du brauchst einen anderen und ein anderer braucht dich. Und das finde ich so gut, weil wir merken, wir sind so geschaffen, es ist gut, dass wir den anderen brauchen, aber trotzdem, irgendwo gibt es auch einen, der braucht genauso dich. Und das darfst du gerne mitnehmen. Jetzt habe ich zum Schluss, mir überlege, ich mag es ja dann immer gern praktisch oder mit praktischen Tipps und ich habe dann so gedacht, ja, was kann uns denn helfen, Freundschaften zu finden oder zu intensivieren oder je nachdem, wo du gerade stehst. Und dann dachte ich so, was will ich da groß zu sagen? Also deswegen, es gibt bestimmt ganz viele von euch, die haben zu dem Thema wahrscheinlich viel mehr zu sagen als ich, weil sie einfach schon mehr Erfahrungen gemacht haben. Und wenn ihr gute Tipps für mich habt, immer her. Ja, also können wir uns gerne austauschen darüber. Aber jetzt habe ich ein paar Schlussgedanken, die kommen jetzt halt von mir. Und ihr kennt sicherlich den Spruch, Familie hat man, Freunde sucht man sich aus. Ne? Familie hat man, Freunde sucht man sich aus. Und es stimmt halt einfach. Muss man sagen. Ne? Aber da ist so was Wahres dran, weil Freunde kannst du dir tatsächlich aussuchen. Aber es steckt da so beides drin. Ne? Es steckt so die freie Wahl drin, aber du musst sie dir halt auch aussuchen. Also es steckt auch so ein großer, wie soll man sagen, es impliziert, dass man was dafür tun muss. Also man muss auch einen Schritt gehen, genauso wie Maria ja sich auch aufgemacht hat und da langen, anstrengenden Weg gegangen ist, durchs Gebirge durch, um die Freundschaft mit der Elisabeth oder den Kontakt, ich weiß nicht, inwieweit sie schon befreundet waren, aber um diesen Kontakt zu pflegen, hat es sie was gekostet. Das heißt, intensive Beziehungen, das habe ich auch immer gemerkt, oder merke ich auch in meinem Leben, die entstehen nicht einfach so. Die entstehen in der Schulzeit einfach so, muss man echt sagen. Gell? Also wenn man in die Schule geht. Gerade vielleicht auch nicht. Aber wenn man in die Schule geht und eh jeden Tag zusammen ist, dann kann das so entstehen. Aber nachher geht man halt nicht jeden Tag zu seiner Freundin heim. Sondern das kostet Zeit und da muss man etwas tun. Es braucht Aktion von deiner Seite und Investition. Das heißt, mein erster praktischer Tipp, das hört sich so groß an, aber investiere dich in vorhandene Beziehungen, wenn du das Bedürfnis hast, Freundschaft mehr zu leben. Dann nutze die Kontakte, die du hast oder die Freundschaften und investiere dich einfach rein. Am besten geht mit Zeit. Einfach Zeit miteinander zu verbringen. Und ich weiß, und das finde ich auch so, wie soll ich sagen, eigentlich rede ich nicht so, naja. Über die Corona-Geschichte kann man denken, wie man will. So, jeder von euch hat eine andere Meinung, aber wisst ihr, was ich am kritischsten finde, ist, dass wir Angst haben, uns zu treffen mit Leuten. Na, so. Das ist nur mein Statement kurz. weil, wie soll ich sagen, das uns einfach schadet. Na, und deswegen möchte ich euch ermutigen, triff dich trotzdem mit Freunden. Und wenn du mehr diejenige bist oder derjenige bist, der vorsichtiger sein will, alles gut, mach's online oder mach's per Telefon. Aber es ist so wertvoll und so wichtig, dass wir diesen Kontakt halten, auch gerade mit Freunden oder mit Menschen, wo wir einfach, die nah an uns dran sind und wo wir nah dran sind. Also investiere dich da rein und schenk dieser Beziehung Zeit. Und noch ein Tipp, das ist auch kein neuer Tipp, ich sag's trotzdem. Weil es mir so schwer fällt, Kontakte zu halten. Ich habe eine Freundin, noch von der Bibelschulzeit und uns war es einfach wichtig, dass wir befreundet bleiben. Wir haben da mal richtig konkret drüber gesprochen, das ist auch ein Tipp von mir übrigens, dass man über Freundschaften redet. Ganz oft ist es so, man trifft sich einfach so und man weiß nie, wo ist man beim anderen dran. Ne, man selber hat vielleicht so das Bedürfnis, ich rede jetzt mal im Kinderdenken, ich hätte so gern, dass es meine beste Freundin ist. Und man weiß aber gar nicht, wie sieht denn das die andere? Will die das auch oder ist es mehr so, ja, ich trinke halt mit ganz vielen Kaffee und bescheine davon. Aber für uns war das ganz gut, für meine Freundin und mir, dass wir mal ganz konkret darüber gesprochen haben, wie siehst denn du unsere Freundschaft und was wünschst du dir? Und sehe ich das genauso? Und dann haben wir gemerkt, ja, wir beide wollen befreundet sein und uns austauschen intensiv. Wir wollen beide am anderen dran sein und wissen, was bei dem abgeht. Und nicht nur so grob, sondern wirklich, wie geht's wirklich dem anderen? Und ich erzähle sicherlich Sachen, die erzähle ich sonst niemand anders. Vielleicht manchmal sogar nicht mein Mann. So, und jetzt kommt eigentlich der Tipp, auf den ich hinaus wollte. Weil es mir so schwer fällt, machen wir einfach Termine aus. Das ist ein ganz einfacher Tipp und macht ihr vielleicht auch schon so. Aber wir telefonieren nicht einfach so. So viel Zeit habe ich nicht, dass ich da irgendwann dran denke, ja, ich könnte es mal wieder anrufen. So bin ich nicht. Ich rufe nicht einfach bei irgendjemand an, das habt ihr auch schon gemerkt. Ne? Wenn ihr denkt, die Anna ruft nie an oder so, das machen doch Pastoren. Ich rufe nicht einfach irgendwo an. So, entweder habe ich ein Anliegen oder ich habe einen Termin ausgemacht. Und das ist sogar bei Freunden so von mir. Also braucht ihr kein schlechtes Gefühl haben. Ich funktioniere so. Und dann mache ich mir halt einen Termin mit ihr aus. Habe ich halt einen Termin im Kalender stehen und dann telefonieren wir. So, und dann telefonieren wir 2 Stunden und dann geht's einem wieder gut in der Freundschaft. So, ein praktischer Tipp. So, und jetzt habe ich noch eine Sache, wenn es dir vielleicht so geht. Ich weiß nicht, wo jeder von euch da so steht, aber wenn du denkst, ja, ich hätte gern so eine Beziehung, wo ich mich wirklich öffnen kann, und dann möchte ich euch einfach nochmal das Thema Zweierschaft kurz nur mitgeben. Zweierschaft bedeutet ja, ist ja auch so ein fromm belegter Begriff, sich regelmäßig mit einer Person zu treffen und sich dann auszutauschen. jetzt mal ganz grob, und füreinander zu beten. Manchmal ist es sinnvoll, einfach mal sowas anzufangen, ohne megamäßig toll befreundet zu sein. Sowas kann auch wachsen. Aber wenn du merkst, du hättest eigentlich gern sowas und du hast eine Person, die ist dir einfach sympathisch und mit der redest du einfach gern. Und du hast dich vielleicht noch nie mit der auf einen Kaffee getroffen und ihr seid auch gar nicht befreundet, es macht trotzdem, es kann ja auch wachsen. Und es kann auch einfach entstehen. Also gib aus solchen Beziehungen eine Chance. So, jetzt bin ich fertig. Ich lade euch ganz herzlich ein, nehmt es einfach mit. Einfach diese Gedanken. Vielleicht beschäftigt es euch noch weiterhin, vielleicht nicht, ist auch nicht schlimm. Aber vielleicht ist es ja ein Bereich in deinem Leben, in dem Gott dich mehr beschenken möchte. Und nicht nur beschenken möchte, sondern auch dich gebrauchen werden will. Nämlich, du brauchst einen und der andere braucht dich auch. So, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass da ganz viel Segen drin steckt und ganz viel, was Gott tun kann und wie wir weiter auch Gott näher kommen können. Und ich möchte jetzt noch beten. Herr, ich danke dir, dass du uns einander geschenkt hast. Ich danke dir, dass wir nicht allein unterwegs sind. Herr, du hast uns geschaffen als Gemeinschaftswesen. Du hast uns so geschaffen, dass wir den anderen brauchen, Herr. Und du siehst alles, was ich jetzt gesagt habe. Siehst du auch, was alles angekommen ist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du das verfestigst, was du sagen willst. Und dass du die Dinge in Erinnerung rufst, die einfach für jeden Einzelnen wichtig sind, Herr. Und ich danke dir, dass du jeden kennst und du siehst uns selber, du siehst unsere Beziehungen und du siehst auch das, was du dadurch tun möchtest. Und möchte ich einfach bitten, dass du weiter dadurch ja in dem Thema zu uns sprichst und auch ganz klar Führung schenkst, dass du uns Personen aufs Herz legst, dass du uns Personen groß werden lässt, wo wir einfach uns mehr hinein investieren sollen, Herr. Und ich möchte jetzt einfach auch noch beten für Menschen, die mit dem Thema eher Verletzung verbinden und wo vielleicht ganz viel schiefgegangen ist, wo keine Versöhnung stattgefunden haben, wo man sich geöffnet hat und der andere hat einen enttäuscht oder ja, das ist einfach auch ein Thema, wo viel schief laufen kann und ich möchte dich einfach bitten, dass du Heilung schenkst und dass du trotzdem, dass man sich nicht komplett deswegen zumacht, sondern sich neu auch öffnen kann, jemand anderem oder der Person trotzdem, dass Vergebung stattfindet und dass Wiederherstellung stattfindet. Herr, ich danke dir, dass du Gutes im Sinn hast und dass du uns weiterbringen möchtest in allen Bereichen unseres Lebens, vor allem auch in der Beziehung zu dir. Und ich danke dir, dass Beziehungen uns dabei helfen. Amen.